Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ich heiße euch oder wir heißen euch herzlich willkommen.
Ich.
Ah, ihr merkt, es gibt leichte Unstimmigkeiten in dem Podcast, auf Seiten des Podcast-Teams, aber die werden wir sicherlich gleich behoben haben. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Jetzt habe ich es schon zweimal gesagt, falls ihr den Namen dieses tollen Podcasts vergessen haben solltet. Wir haben wieder eine Folge vorbereitet. Bevor wir aber starten, einmal kurz des sogenannten Podcast-Teams. Der liebe Tim ist da. Hallo Tim.
Hallo Nils, es ist schön, dass du da bist.
Hallo Tim, das beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist auch schön, dass du da bist. Und der liebe Simon.
Hallo, ich fühle mich ganz heimelig hier. Es ist so viel Idylle und Einvernehmen und wir und ich und
alles
tralala.
Du bist auch da. Herzlich willkommen. Schön, ja, dass du auch du da bist.
Danke, ebenso.
Ja, das war's eigentlich schon, ne? Wir sind zu dritt.
Ja, wir könnten noch sagen, wer alles nicht da ist.
Ja, tatsächlich sind wir jetzt heute mal wieder so in der Tick, Trick und Track-Besetzung. Die drei von der Tankstelle. Gibt's da noch andere Ausdrücke?
Trio.
Dreigestirn.
Dreigestirn.
Gibt es eigentlich es gibt ja diverse Teams bei Gimli und Legolas.
Aber es sind fast immer Paare eigentlich eher.
Merry,
ne?
Und Pippin.
Dreier.
Ja, so vielleicht, wenn du Aragorn noch dazu zählst, aber der ist auch eher so das fünfte Rad am Wagen in der Beziehung von
Gimli und Legolas. Ja.
Frodo und Sam.
Ja. Gut, zusammen sind sie dann Quartett. Gibt es irgendwo ein Trio?
Ja, also zumindest im Buch geht ja eine gewisse Person mit Frodo und Sam erstmal alleine los, ohne den vierten Hobbit.
Da habe ich eine Frage zu. Du meinst Gollum, ne?
Ich meine Gollum.
Ja.
Ah, das wäre auch eine Art Trio vielleicht? Wobei mit Gollum ist zweiter Person.
Ja, das sind Three and a Half Hobbit.
Ja. Denethor, Boromir und Faramir könnte man vielleicht als in gewisses
Trio.
Das ist aber sehr gespalten.
Ja, und auch das ist ja auch eher, also so richtig Trio.
Die drei Elbenringe, wobei
also
die auch sehr unterschiedlich sind.
Hätte jetzt auch gesagt, gegebenenfalls die Elbenringträger und ansonsten vielleicht auch.
Neun, ne, ist eine Zahl, die häufiger vorkommt.
Ja. Aber noch drei. Also eigentlich auch irgendwo die drei Jäger. Also wie du schon richtig gesagt, bei den drei Jägern hast du halt da die Legolas, Gimli und Aragorn als überzählige, aber zumindest sind sie auch zu dritt.
Also die drei Ringträger, also Elbenringträger, aber ist jetzt auch nicht so. Neun ist doch, die Zwerge sind.
Es, sieben Zwergenringe gibt's ja.
Ja, aber davon sind ja.
Nee, aber wie viele Zwerge gehen beim Hobbit mit auf Reisen? Sind's neun oder waren's?
Nein, das sind mehr, das sind 13.
13, ne?
Ja.
Okay, boah, was für ein Unglücksfall. Aber neun.
Da ist ja auch einige schiefgegangen.
Aber drei von den Zwergen sterben im Hobbit. Aber
ja,
ich weiß jetzt nicht, ob das zählt.
Tolles Trio. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Kleiner Side-Talk bei der Welt. Heute geht es um einen von einem dieser sogenannten Teams. Aber gut, da werden wir auch, wir fangen einfach mal an mit dem, warum wir eigentlich immer uns hier treffen. Der Genussteil. Wir haben tatsächlich noch nichts getrunken, auch wenn man das jetzt irgendwie denken könnte. Aber
sprich nur für dich.
Ach so.
Nein.
Wir rauchen natürlich auch wieder zu dieser besagten Folge eine Pfeife und trinken ein Bier. Wir rauchen ein Bier und trinken eine Pfeife. Tim, du hast den Tabak mitgebracht. Dann würde ich dich doch einfach bitten, den Tabak vorzustellen.
Ja, also wir trinken heute was anderes, aber wir rauchen vor allem den von Kohlhase und Kopp den Wein. Ich habe die falsche Dose bekommen. Ah, okay, danke. Den Wein, das ist ein
Wein wie Weinen?
Nee.
Oder mehr wie Wünne.
Wie Wünne. Das ist ein Tabak, ich glaube, die haben mittlerweile ziemlich viele Sorten, ehrlich gesagt. Wir hatten den Graham, glaube ich, schon mal gehabt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der mit Kokos. Das war der Kokos-Tabak. Heute haben wir Rum und Honig. Zumindest laut Beschreibung des Herstellers. Und ich muss sagen, ich habe den genommen, weil als ich den ausgesucht habe, roch das so ein bisschen wie ein gewisses Getränk, was eine andere Person, über die wir heute sprechen, im Laufe des Abenteuers trinkt und dann ein bisschen größer wird. Insofern beobachte ich euch beide jetzt mal, ob ihr in den nächsten...
Gewachsen, aber ich bin sowieso ein Sitzriese.
Ja, das sagt man immer.
Ich bin in allen Belangen ein Scheinriese. Mhm.
Naja, also ich weiß nicht, ob ich größer werde, aber was ich sagen kann ist, dass der Tabak dafür, dass Honig drin sein soll, nicht
Nee, es ist nicht süß, ne?
Nicht besonders süß ist, nee, würde ich jetzt nicht...
Es ist eher so klebrig, würde ich sagen, als süß. Also es ist halt Kentucky-Tabak und ein bisschen Black Cavendish. Ich finde, es ist eher würzig als süß, oder?
So, ja, ja, tatsächlich. Also
es ist jetzt nicht so...
Vielleicht der Rum?
Ja, also es ist nicht bitter, es hat auch eine gewisse Vanillenote, aber es ist eher würzig.
Was man auf jeden Fall merkt, ist, er lässt sich gut rauchen. Mhm. Würde ich jetzt sagen, also auch im Abbrennverhalten durchaus angenehm. Und der Rauch ist doch sehr vollmundig.
Mhm.
Total mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an mir liegt, aber beim Rum wäre ich auch dabei. Beim Honig, den suche ich nach wie vor. Also da bin ich ganz bei dir, Nils. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da noch ist. Irgendwie für mich hat das so eine leichte, leichte Modrigkeit so ein bisschen.
Entschuldigung, ich bin jetzt ungefähr auf der Mitte der Pfeife angekommen.
Du rauchst auch hier eine sehr kleine Pfeife, das muss man dazu sagen.
Ja,
ihr werdet es auf dem Folgenbild vielleicht sehen. Genau.
Das ist eine Patterson, eine der letzten aus Irland, die habe ich ganz günstig geschossen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt der Honig, dass er jetzt etwas an Würze verliert und süßer und milder wird.
Mhm.
Also habe ich zumindest das Gefühl. Ihr könnt ja mal berichten, ob ihr da irgendwann...
Ja, in 10 Minuten werde ich darüber berichten, wie es dann hier so ankommt.
Also es wird gerade milder und weicher und sanfter bei mir. Also ein Tabak, der sich dann doch im
Geschmack entwickelt,
Laufe des Rauchens dann doch. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Ist Kohlhaas und Kopp, ist das eigentlich ein...
Die kommen, glaube ich, auch irgendwo aus Dänemark. Ah, also laut ihrer Eigenbeschreibung hier kommen sie aus Rellingen. Das ist irgendwo in Deutschland.
Okay.
Müssten wir uns mal schlecht vorbereitet hier. Müssen wir uns mal schlau machen, ob das auch, wie lange es die schon gibt. Also laut Eigenbeschreibung 1979. Handmade in Germany.
Ja, gut. Gut, aber wir rauchen ja nicht nur einen wie immer passenden Tabak, sondern wir trinken natürlich dazu auch ein wie immer passendes Getränk. Und da haben wir... etwas aus unserer Heimatstadt. Simon, stell das doch gerne.
Ja, wir haben das Hosenhell in 03er Flaschen hier, die, ich sag mal, sehr Badass-Design sind, aber Badass passt zur Folge.
Punkig.
Punkig.
Auch das unkonventionell. Passt zur Folge.
Wobei, sind die Hosen wirklich unkonventionell mittlerweile? Naja, anderes Thema. Wir kriegen auch wieder böse E-Mails.
Entsprechende Charaktere werden wahrscheinlich...
Das stimmt.
Sein.
Und steigen
und alt.
Ja, und steigen irgendwie zur Führungselite des Landes auf.
Ja.
Naja, Simon, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Das bezweifle ich, aber das ist kein Problem. Ja, wir haben halt das schöne Logo, einen Totenkopf mit ein bisschen Getreide drumherum, roten Sternen und einen, naja, man sollte vielleicht sagen, einen fetten, grinsenden Totenkopf.
Zwei roten Sternen.
Einer auf der Stirn und drei darunter.
Ach, drei, ja, und einer im dahinter quasi. Die drei.
Stimmt.
Die Zahl 4 hätte jetzt aber besser gepasst.
Also naja. Viele, viele rote Sterne. Also beziehungsweise man kann auch einfach sagen, ich sag mal, 4 kleinere Sterne und ein großer Stern, der auf die 4 kleinen Sterne aufpasst.
Mhm.
Wo auch immer möglicherweise.
Von Ürige gebraut, meine ich.
Bei diversen
Düsseldorfer Hausbrau.
Ja, gebraut und abgefüllt unter der Leitung der Ürige Düsseldorf bei Schlossbrauerei in Au im Hallertau.
Ah, okay, also gar nicht. Ah, okay.
Nicht in Düsseldorf gebraut, sondern aber, ausgelagert, ja.
Ja, aber zumindest fachkundig aus Düsseldorf zum Brauen freigegeben.
Ja, gut, aber ein helles passt dann ja auch durchaus mehr.
Ja. Und auch ein helles passt ja heute, weil wir uns auch über eine Badass-helle Persönlichkeit unterhalten, die manchmal gar nicht weiß, dass sie helle ist.
Ja.
Und manche sagen auch, eigentlich stimmt das.
Aber mal was zum Geschmack von dem Bier.
Also ich finde, es schmeckt gar nicht so sehr wie ein helles, würde ich sagen. Okay. Es ist eher ein bisschen,
was mir ein bisschen
pilziger.
Ja, oder? Was mir ein bisschen fehlt, was jetzt auch mehr zu der Person passen würde. Gut, jetzt ist es was drin oder wir haben es vielleicht auch im falschen Glas. Aber es könnte ein bisschen mehr bölken, ne? So ein bisschen mehr Kohlensäure drin sein.
Ja, vielleicht. Ne? Also ich würde sagen, das mit den Gläsern ist natürlich Absicht. Auch das werdet ihr sehen. Wir haben nicht umsonst kleine Gläser genommen und etwas eigentlich in einem falschen Glas. Das heißt also zur falschen Zeit am falschen Ort. Auch das ist Absicht. Ich finde schon, es prickelt nicht so sehr. Ne? Ja. Also es ist gewiss
zu mild für ein helles.
Ja, es fehlt der säuerliche Anteil. Das würde ich auch sagen für so ein richtig helles.
Jetzt habe ich inhaltlich schon wieder nichts zu sagen, weil alles vorweggenommen wurde. Deswegen
schmeckt, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es mir schlecht schmeckt.
Nee, gibt schon deutlich Schlimmeres. Ja.
Ich denke auch, wenn da mehr Kohlensäure drin wäre, dann wäre es echt gut. Zur Verteidigung, das Bier ist kurz vor Ablauf, das ist also schon ein bisschen.
Nee, nicht so. Ein Monat ist
ja.
Ja, aber also normalerweise bleibt die Kohlensäure ja in der Flasche. Also.
Ah, 2-3 Wochen, aber. Das ist ja keine Bügelflasche, also das sollte da. Also da habt ihr hier schon deutlich abgelaufenere Biere getrunken. Also das war vom Dezember tatsächlich. Oder Januar?
Ja, dann verteidige ich die Kritik. Also, ich finde auch, mir prickelt dürfte rein.
Ja, vielleicht würde ich da tatsächlich mal sagen, so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Hosen, bleibt bei der Musik. Ürige, bleibt beim Altbier. Und gewisse Hobbits, bleibt zu Hause, also im Auenland.
Hobbits, Schuster und Leisten sind immer ein ganz schlechter Vergleich. ja, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, es ist schon ganz okay. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsbier, das muss ich auch sagen. Aber
so vom Grundgeschmack und von der Würze her, ja, ist lecker.
Da wurden schon deutlich schlimmere Biere verbrochen, das muss man auch sagen. Mhm.
Sogar bei uns.
Apropos verbrochen haben auch Leute, über die wir jetzt sprechen wollen. Und wir dachten uns, also wir werden jetzt mal aufdecken, über wen wir denn heute sprechen wollen. Also ihr wisst es natürlich schon, weil ihr habt es wahrscheinlich aufgrund der...
Die Hinweise sind nicht zu kurz gekommen.
Schon entdeckt.
Quasi im Laufe der Geschichte gewachsen.
Ja. Wir sprechen über Pippin. Das ist lustig, weil normalerweise heißt es ja immer Merry und Pippin. Wir haben aber über Merry noch gar nicht gesprochen.
Nö.
Das heißt, wir sprechen jetzt über Pippin und vielleicht Merry.
Vielleicht haben wir über Merry gesprochen, das ist noch nicht veröffentlicht.
Haben wir?
Nicht, dass uns irgendjemand... Ja,
gut, fast hätte ich den Demenz-Opa-Hering bekommen.
Ja, ihr seht, ich bin voll im Bilde. Ich war kurz verwirrt. Wir sprechen über Pippin, aber bevor wir das tun, lassen wir euch kurz noch eure Pfeife zu Ende rauchen, euer Bier zu Ende trinken oder euch Neues nachschenken oder die Pfeife neu stopfen. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn es um einen der 5 berühmten Hobbits, für 5 sind es, ne?
Ja, 5 könnte man sagen, ja.
Tolkiens Werken geht. Und über Bilbo haben wir gesprochen, über Frodo haben wir gesprochen.
Ja,
über Bilbo haben wir schon.
Ja, ganz am Anfang haben wir mal über Bilbo gesprochen, das stimmt.
Über Frodo und über Sam haben wir gesprochen.
Ja, wobei Frodo ja auch nur so ein bisschen eigentlich, ne?
Naja, wir haben genug Hass-Tiraden über den gehört. Ja, auf jeden Fall.
Wir haben das Unsachliche beschränkt.
Auf jeden Fall wird es gleich dann um das Wesentliche gehen und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. We'll be right back.
Närrischer Pfein des Schinkens.
Hör die Ringe. Ruf zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt auf. Das geht erstens über Instagram unter Hör die Ringe, zweitens www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge, drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da.
Alle drei.
Alle drei, immer noch. Das Trio. Wir sind das Trio aus...
Euer Lieblingstrio.
Lieblingstrio aus Talk.
Das gibt wieder...
WurzelZap 2.0.
Und beleuchten die Hälfte eines... Lieblingsteams wahrscheinlich, ne? Von vier,
also ich denke schon, ja, so, bestimmt.
So, also von den Hobbits auf jeden Fall, weil... Ja, oh, weil sie haben ja einen gewissen Humor dabei, ne? Frodo und Sam ist jetzt eher so, boah, sehr schwermütig.
Also, die dröge Pflichterfüllung einfach.
Naja, das ist halt einfach nur mal so, dass ja da auch deutlich wird, was dieser Ring halt einfach eigentlich ausmacht.
Ja, ja, das stimmt schon. Auch,
ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob sie so von Grund auf so heitere Gesellen sind wie Pippin und Merry, wie man jetzt zu sagen pflegt.
Ja, und Mary, sie sind natürlich auch, also Pippin und Merry sind ja auch jünger, ne? Vielleicht sind die einfach noch unbekümmerter und so. Frodo ist eigentlich schon so ein bisschen verbraucht. Mhm.
Es ist ja auch, um den Punkt zu Ende zu bringen, so ein bisschen, auch so ein bisschen der Klassenunterschied. So, Merry und Pippin kommen halt aus eigentlich ganz, ganz gute Familien. Ich weiß nicht, ob die sich so großartig um irgendwelche.
Aber Frodo ist weise auch noch, ne? Also Frodo hatte zumindest vielleicht mal...
Genau, also Frodo hat ja, also klar, der hat auch irgendwie seine Freunde und die jüngeren Hobbits und so, aber ansonsten hat der in Anführungszeichen nur Bilbo und Merry und Pippin haben halt schon irgendwie große Familie und alles. Mhm. Und Sam ist ja eher, um es jetzt mal so zu formulieren, Arbeiterklasse, ne? Der arbeitet halt irgendwie vor Frodo und ist halt dann so eher so in der Altersrange mit denen, die dann halt irgendwie abhängen.
Aber für die Leute unter euch, die noch so gar keine Ahnung haben, fangen wir doch einfach mal an. Wer ist dieser Pippin? Also das ist ja nicht sein richtiger Name, sondern er heißt ja eigentlich anders, Peregrin. Und dann der Nachname, ja, ein sehr bekannter Nachname.
Ja, Tuck ist ja, also wir sagen immer, Beutlin ist der...
Also Peregrin Tuck.
Genau. Also Pippin ist der Sohn von Paladin Tuck, vielleicht fangen wir mal so an. Und das ist deswegen wichtig, oder...
Das ist der Big Boss.
Weil das ist der Teilen des Auenlands, also sozusagen der Chef. Das Auenland hat ja so ein bisschen... zweigleisiges Regierungssystem oder eigentlich kein Regierungssystem, aber sie haben so ein paar Leute, die so ein bisschen was Offizielles machen und der Zain ist eher so nicht der richtige Bürgermeister vom Auenland, aber so das...
War der das auch schon zu Zeiten des Hobbits?
Ah, da müsste der, glaube ich, also das ist ja 60 Jahre früher. Ich finde das raus.
Ich denke nicht, oder? Da wird er.
Das war wahrscheinlich dann der Vater von Paladin. Was ich natürlich hier auch vorbereitet habe, das ist nämlich...
Also im Endeffekt...
Aldagrim. Und Paladin hat, könnte hinkommen, dass er dann schon der war. Also auf jeden Fall ist der so ein bisschen die Queen vom Auenland, also eher so das repräsentative Oberhaupt, Vertreter des Königs, der ja auch für die Hobbits verloren gegangen ist. Und das sagt ja eigentlich schon viel über Pippins Stellung aus. Er ist nämlich so gesehen der, der Kronprinz des Auenlandes, könnte
Find
man fast sagen.
Finde ich aber interessant,
ne?
Also haben die, der Vater wird ja auch eher, ist ja nun mal ein Tuck und die Tucks sind ja allgemeinhin bekannt dann unter den Hobbits dann schon so die draufgängerischen.
Das ist schon interessant, dass das so deren, ich sag mal, Herrscherfamilie ist, ne? So, das die
ja,
eben
passt
nicht so.
Jetzt irgendwie nicht so zum Rest,
ja,
ne?
Ja.
So. Aber das ist ja eigentlich... So, vom Zustandekommen her ist das ja total naheliegend. Wir erinnern uns ja, das Königreich Arnor ist vor langer, langer Zeit untergegangen und die Hobbits waren aber trotzdem mit 12 Bogenschützen bei der großen Schlacht vertreten. Das können ja sehr gut Tucks gewesen sein, weil die haben ja den königlichen Auftrag auch erhalten gehabt. So pass auf, ihr steht jetzt auch unter arnorischer Herrschaft, seid aber quasi so ein bisschen Selbstverwaltungsbetrieb, weil eigentlich können wir gar nichts mit euch anfangen, aber ist halt trotzdem unser Herrschaftsgebiet. Da ist dann der Tain ernannt worden. Und das ist ja da naheliegend, dass ja, irgendwie die Hobbits, die dann so ein bisschen draufgängerischer und vielleicht mutiger und kommunikativer auch Richtung Außen waren, dann halt diese Rolle bekommen haben.
Das ist aber auch was Vererbbares, ne?
Ja.
Ist im Gegensatz zum Bürgermeister halt, der ja gewählt wird, ist das tatsächlich, es Auenland hat so ein, ist eigentlich klassisch großbritannisches Regierungssystem, so könnte man sagen. Ne?
Ja, doch, der Spitzname König, vom Bürgermeister, Willi Wiederwahl Weißfuß.
Naja, und so eine gewisse, also so mittelalterlich gesehen, hat sich das ja auch irgendwie so herausgebildet, dass da so davor noch, dass Kriegerkasten dann irgendwann ja die Regierung übernommen haben.
Ja, genau. Also vielleicht ist es irgendwie so gekommen, ne, dass das dann auch irgendwie vielleicht früher so. Und ist ja auch so, die Familie Tuck, zumindest wenn man den Stammbäumen vom Tolkien glaubt, ist ja auch so, da kommt ja auch aus diesen Gründungsfamilien vom Auenland, die so deren ersten Anführer waren. Also vielleicht kommt es auch einfach daher dann noch mit dabei.
Ja. Und die haben ja schon auch manche außergewöhnliche Attribute teilweise von Hobbits, ne? Sind größer.
Gerade dieser Abenteuerdrang, ne?
Naja, Abenteuerdrang.
Ja.
So. Du hast es gerade schon mal angefangen. Wie sind die Familienverhältnisse? Er ist der Sohn vom Tain. Hat er Geschwister?
Ja, hat er.
Ich glaube, der hat Schwestern, ne?
Er hat eine Schwester. Das ist nämlich der Fain hat eine Schwester, das ist Marys Mutter. Die sind also Cousins oder Vettern. Ne? Und Peregrin hat drei Geschwister. Das ist Perle, Pipernel und Petunia. Und es scheint, also ich glaube, das sind tatsächlich alles drei Frauen. Ja, also drei Schwestern.
Älter oder jünger?
Alle älter.
Also, okay, das ist ja auch nochmal wichtig, ne? So, Nesthäkchen, jüngstes Kind, wahrscheinlich schön nochmal ein bisschen was mitgekriegt, so an.
Aber verrät uns auch, wie es da läuft, wie die Familienerbschaft weitergegeben wird, was den repräsentativen Herrschaftsanspruch quasi angeht.
Ja.
Ja. Peregrin, also weil er das ja, okay.
Peregrin wird später Teil vom Auenland.
Ja, das heißt, dass die Frauen nicht berücksichtigt werden. Ja, wollte ich nämlich gerade fragen. Ja, er hat Schwestern, er hat einen Vetter.
Mhm. Mary. Und er hat noch einen wichtigen Verwandten für die Geschichte, also eigentlich sogar zwei. Das eine ist Bilbo, über den er halt über eine Ecke verwandt ist. Und der andere ist halt Frodo, der jetzt kein direkter Cousin ist, aber halt über eine etwas größere Ecke. Ich glaube, es ist dann
ein Vetter so und so viel Grad.
Ja, genau. Es ist immer so ein typischer Hobbit-Stammbaum mit vielen Kreisen und dann über ganz viele Ecken.
Wahrscheinlich sind die auch alle irgendwie miteinander verwandt, ne?
Ja. Mary ist, glaube ich, ein bisschen enger sogar mit Frodo noch verwandt, weil Frodos Mutter ja aus dem Bereich
Brandybox
kommt, ja. Genau. Und Pippin ist eher mit über die Bilbo-Seite mit Frodo verwandt. Ist halt diese, weil Bilbo ist ja quasi ein halber Tuck.
Der ist ein Tuck, ne? Die Mutter von dem war eine.
Genau, Belladonna Tuck. Ja. Das ist quasi die Schwester von Pippins Urgroßvater. Bilbos Mutter. Man müsste mal gucken, ob das im Film, was er da sagt, tatsächlich stimmt. Wahrscheinlich ja. Er sagt ja doch in Bre irgendwo so über Frodo sowas, er ist ein.
So und so viel väterlicherseits viel mütterlicherseits. Genau.
Ja, okay, das wäre mal interessant, ja. Woher kommen die? Also Auenland ist klar.
Tuckland ist so ein bisschen weiter südlich von Beutelsend. Die haben da halt ihr Schloss oder ihre Hobbit-Tuckhöhle. Und die Ländereien darum ist halt, das scheint so eine richtige Adelsherrschaft zu sein, von wegen.
Also mit mehreren Angestellten, da wird es wahrscheinlich nicht nur eins zusammenarbeiten.
Da wird ordentlich gearbeitet, ja.
Also alle außer er.
Yes, so wie das halt so ist in so Adelshäusern.
Das heißt also ein sehr, ja, sagen wir mal, sehr gesegnete Jugend. Wie alt ist er zum Beginn der Geschichte?
Boah, ich glaube, das muss man nochmal nachgucken. Er ist noch nicht zu Beginn der Geschichte, also auch am Bilbos 111. Geburtstag oder wenn sie losgehen. Mhm.
Das war ja der Grund, warum wir alkoholfreies Bier nehmen wollten.
Ja.
Mhm. Er ist von Auenland 1390 nach Auenland-Zeitrechnung. Ich glaube, 1420 geht Frodo dann am Ende los, so wenn ich mich richtig erinnere. Frodo ist von Frodo ist von 1368, geht an seinem 50. Geburtstag los, geht also 1418 los. Das heißt, Pippin ist zum Zeitpunkt, und jetzt könnt ihr wieder anfangen zuzuhören, des Losgehens 28, ja.
Das ist, ab wann sind die volljährig?
33, also er ist quasi ein Teenager, beziehungsweise eigentlich ein minderjähriger
ein
Teenager
Twen.
Sogar noch. Ein Twen, ja.
Ah ja, nennt man das so?
Ja, mit 33 wären die Hobbits jährig und ich glaube darunter, In den 20ern werden die Twen genannt,
ja,
oder?
Ja, genau.
Was ja wahrscheinlich schon was anderes ist als bei uns. Weil so
ja, ich denke eher so, wenn man, also ich weiß nicht, der Vergleich wird hinken, ne? Aber wenn wir quasi sagen, man ist dann ab mit 33 volljährig und wenn man das jetzt mal auf Tolkiens Zeit quasi zurückrechnet, wo man ja eher noch mit 21 als mit 18 volljährig ja, ja. war, wird er, wenn man das so umrechnet, quasi von Menschen in Hobbit-Jahren sowas sein, 15, 16.
Ja.
Oder vielleicht 17, so. Ne?
Ich wäre, glaube ich, ja. auch eher bei
ja.
17.
Ja.
Gut, das passt ja alles dann durchaus, finde ich jetzt, also so vom Verhalten, wie es dargestellt ist, etc. Und wie genau wird dieser Heranwachsende jetzt Teil unserer Geschichte? Woher, was passiert, woher kennt er Frodo und Sam? So, wie kommt er da und wie wird er dann auf einmal damit, ja.
Ja, also, ich glaube, da muss man zwischen Buch und Film so ein bisschen unterscheiden.
Womit sollen wir anfangen?
Ja, im Film ist es ja relativ eindeutig. Sie treffen die zufällig da im Feld.
Ja, ja. Sie kennen sich ja vorher auch schon, das sieht man ja. im Film ja auch. Der ist ja auch bei Bilbos Geburtstag eingeladen und so.
Die bauen da ja schon.
Genau, aber die scheinen vorher gar nicht so ein richtiges Verhältnis zu haben zu Frodo. Und auf dem Feld laufen die dann ineinander und dann, ich glaube, Pippin sagt dann Merry, das ist Frodo Beutlin. Und da, also die kennen den, aber ja. das scheint nicht so zu sein, als ob die sich jeden Tag sehen.
Der zündet ja auch die Rakete im Film. Da muss er, das macht er im Buch auch.
Ja, das mit der Rakete ist Film-Add-on. Im Buch ist es ja eher so, die kennen sich da ja schon ein bisschen enger. Pippin ist einer von diesen jüngeren Hobbits, mit denen Frodo immer abhängt. Und eigentlich ein ziemlich guter Freund auch, zusätzlich dazu, dass er noch halt ein entfernter Verwandter sozusagen ja, ist.
Ebenso wie Merry.
Ebenso wie Merry, genau. Und er beschließt da ja sogar eher aktiv, Pippin am Anfang mitzunehmen bei seinem Ich tarne meine Flucht aus dem Auenland als Umzugsunternehmen.
Ja. Wobei, also er kann die Tarnung ja nicht richtig aufrecht erhalten, sondern die ja. wissen ja schon so ein bisschen, worum es eigentlich geht.
Die scheinen also auch mit Sam befreundet zu sein, weil der verrät denen ja dann, was Frodo vorhat.
Genau. Also irgendwie, die kennen sich auf jeden Fall ganz gut. Und Geheimnisse im Auenland bleiben scheinbar nicht immer besonders lange Geheimnisse.
So, bedeutet, sie werden Teil des Umzugsunternehmens und werden deshalb aktiv mitgenommen im Buch.
Genau.
Im Film ist es ja eher mehr so ein Zufall, um das mal kurz zusammenzufassen für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Möchte er denn aktiv mit? Also hat er auch diesen Abenteuerdrang?
Ja, also er sagt, im Film, finde ich, kommt das schon raus, dass das irgendwie so eher Neugier ist, weswegen er mitkommt. Im Buch sagt er ja ziemlich aktiv, zusammen mit Merry auch, die wissen eigentlich schon, was der vorhat und dass das gefährlich ist und dass das irgendwie auch kein Spaß in dem Sinne ist. Und sagen ja trotzdem, die wollen mit, weil sie halt Frodos Freunde sind und ihm quasi helfen wollen.
Ja.
Es ist da eher
okay, anders als im Film so von wegen dieses, oh ja, hier überall Spaß.
Ja, ja, großartig, wo soll's hingehen? Da ist es eher so, die wissen schon, wo es hingeht.
Ja, zumindest fürs Erste.
Ja, genau. Also, ja.
Wo es dann weitergeht, das
ja, ja, aber, also,
gut, aber das ist ja auch erstmal nicht Plan, ne?
Ja. Genau, ja, eben. Also das, da sagen sie dann schon, eigentlich hat Frodo ja auch niemanden, der ihm helfen kann und deswegen machen sie das dann.
So, dann fangen wir mal an. Ja, eigentlich zwei Fragen. Ist Pippin eine Hilfe bis Amon Hen und ist Pippin eine Hilfe bis Bruchtal? Machen wir erstmal Bruchtal.
Also
allgemein.
Ich würde sagen, er ist schon eine Hilfe bis Bruchtal. Alleine der Aufwand, den Frodo und seine Freunde betreiben, damit Frodo quasi scheinbar nach Krickloch umziehen kann. Und auch der Weg, den sie da mit Pippin ja hinmachen. Ich meine, mit Pippin machen sie den Weg hin und Merry ist schon vor
Ort. Bereitet das Haus davor.
Genau, also, und zum Beispiel treffen sie ja da Bauer Maggot und mit seinen furchteinflößenden Hunden, was aber kein Problem ist, weil Pippin halt Bauer Maggot kennt und so. Mhm. Also das wäre jetzt im Buch eine ganz explizite Stelle, wo er dann auch nochmal eine große Hilfe ganz aktiv ist. Und danach kommt gar nicht mehr ganz so viel, wo er so super hilfreich ist. Also klar, in Breda noch mal ein bisschen, gut, gegen die Nazgul, die sie dann später treffen auf dem Weg nach Bruchtal, ist jetzt keine große Hilfe, aber es sind die Hobbits ja alle nicht.
Und aber ist Pippi nicht auch so ein bisschen?
Ansonsten ist es halt irgendwie so moralische Unterstützung auch einfach so, ja, wir machen auch das mit dir, ja. So, wir
aber
sind deine Freunde, bleiben bei dir.
Ein bisschen schuld daran, dass quasi die so ein bisschen geleakt werden, oder?
Du meinst, im Gasthaus zum Gänzenden Pony, ne?
Ja.
Ja, Das kann man so sagen, schon.
Ja.
Also ja, sie, klar, sie sind da auch irgendwie moralische Unterstützung. Das, was Simon sagt, stimmt auf jeden Fall alles. Es ist natürlich auch so ein bisschen schlecht gelaufen, weil das halt einfach so ein bisschen Hobbit-Art ist. Die sind da ja quasi noch im Auenland in Bre, so jetzt mal im erweiterten Sinne. Und gehen, glaube ich, auch gar nicht so sehr davon aus, dass sie da so, so sehr in Gefahr sind, wie sie es zu dem Zeitpunkt
Zumal im Buch ist es ja noch mal ein bisschen anders als im Film. Im Buch gibt es ja auch Hobbits in Bre. Also den Menschen in Bre sind die Hobbits jetzt durchaus geläufig. Und also gut, auch im Film haben sie ja ein Zimmer in Hobbit-Größe. Obwohl das so gar nicht so, so rauskommt, dass Hobbits da, ich will jetzt nicht sagen, mehr oder weniger ein- und ausgehen. Ja. Aber
ich glaube, es sitzen im Gasthaus sitzen ein oder zwei andere Hobbits noch.
Genau, plus der Gehilfe von Butterblüm ist ja auch ein Hobbit. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber
Hinz und Kunz, beziehungsweise Nob und Bob.
Ja, Nob, genau. Gut, und dass sie dann halt bei Bier und guter Laune das machen, was sie auch in jedem Gasthaus des Auenlandes schon gemacht haben.
Ja.
Einfach redselig und saufen, wobei dann ja Aragorn eingreift. Und
es ist erstmal
auf der anderen Seite rutscht dann trotzdem der Ring auf Frodos Finger, also auch im Buch. Und
ja, dafür kann Pippin ja so gesehen dann auch nichts, dass das dann passiert, ne? Sondern das ist klar Folge davon, aber auch irgendwie Frodos, nun Unvermögen zu dem Zeitpunkt. Schöne Grüße an Tobi. Noch ein kurzer Nachtrag. Mir ist gerade aufgefallen, weil du eben mit der Rakete fragtest und mit Pippin hat, ob der die im Buch auch anmacht.
Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
Zum Zeitpunkt von Bilbos Abschiedsfest, das ist ja 17 Jahre bevor die losgehen, also 17 Jahre bevor der 28 ist, da ist der 11.
Ja.
Da hat der locker mit Feuerwerkskörpern gespielt.
Wahrscheinlich also ja.
Dann ist Pippin eine Hilfe bis Amon Hain. Haben wir das jetzt, also bis Bruchtal sagen wir schon.
Ja, bis Bruchtal ist er ja auch so, also sind ja die Hobbits so die, plus Aragorn die einzige Hilfe, die Frodo so wirklich bekommt. Ne?
Ja.
Glorfindel am Ende noch, beziehungsweise Arwen. Aber viel mehr ist ja nicht. Für die Gemeinschaft dann bis Bruchtal. Da laufen schon ein paar Dinge, die man nicht unbedingt hätte machen müssen.
Meinst du bis Amon Hain?
Bis Amon Hain, ja. Genau. Also gerade in Moria. Nun.
Das kann man alles aus mehreren Perspektiven sich angucken. Aber also ich würde sagen, so wirklich, also
sagen wir mal,
er,
so
ist, halt, er ist halt mit dabei.
Genau, ja.
Ist das, ja.
Ja, ich meine, das hätte auch so
Spielerei oder.
Ich glaube, das wird im Film manchmal auch ein bisschen sehr dramatisch dargestellt. Mit dem, das Skelett fällt in den Brunnen und dann kommen die Orks. Ich glaube, die wären auch so von Orks angegriffen worden, weil Sauron bringt die Orks ja sogar aktiv nach Moria, weil er irgendwie befürchtet, dass da jemand durchziehen könnte. Das heißt, ist es schon denkbar, dass sie auch angegriffen worden wären, wenn er da nicht diesen Stein in den Brunnen geworfen
hätte. Ja, und das ist halt eigentlich im Film ist es halt das Skelett, wo er halt unbedarft an diesem Pfeil rummontiert und dann, warum auch immer er neugierig Leichenschändung da betreibt, aber im Buch ist es halt wirklich, ach ja, da ist ein Brunnen, da werfe ich mal einen Stein rein. Mhm. Das ist halt dieses Klassische, der ist halt jung, der hat sich noch nie so richtig Gedanken um irgendwas machen müssen und
ja, vielleicht wollte er auch einfach wissen, wie tief es da runter geht, was ja vielleicht gar nicht so dumm ist, weil ist ja ein Unterschied, ob du da runterfällst und
ja, oder einfach gucken,
ja,
so, ist da unten Wasser und ist da noch ein Wächter, also. Wächter drin, so, wer weiß.
Ja.
Ja, Wächter triggern ist auch nicht unbedingt die aller. Er hat's mit Steine werfen. Auf der anderen Seite könnte man da ja auch sagen, hätte Pippin nicht die Orks und den Balrog getriggert, dann wäre Gandalf möglicherweise grau gewesen und hätte nicht Sarumans Job übernehmen können. Und möglicherweise wäre ein Balrog dann frei rum.
Alles möglich, ja.
Ich meine, letztendlich ist ja alles so, wie es passiert ist, irgendwie
ja.
Gut ausgegangen. Außer für Boromir.
Außer für Boromir. Ja.
Und noch ein paar andere 1000 Tote.
Das, und noch, ja, ja, gut, aber ob das jetzt wirklich Pippins Schuld ist. die Gefangennahme im Anschluss dann durch die Orkai. Mhm. Ist das jetzt gut für Saruman, gut für Sauron, gut für die freien Völker?
In dem Fall lustig. Alle drei Sachen, ja.
Zuerst.
Ja.
Aber letztendlich eher gut für die Freien, also
natürlich. Also in dem Fall ist es erstmal gut für Saruman, weil der hat die Hobbits, nach denen er zu suchen glaubt. Es ist auch gut für Sauron, weil
Naja, eigentlich, also er denkt, dass das gut ist, aber eigentlich hat er sie ja nicht.
Ja, eigentlich. Ja,
für Saruman ist es eher ein Schlag ins Wasser, würde ich sagen. Für Sauron ist es insofern gut, natürlich, dass Saruman sein wahres Gesicht entpuppt und Sauron dann so ein bisschen klar wird, wie so der gute weiße Mann tickt. Und für die freien Völker ist es, glaube ich, das Beste, was denen zu dem Zeitpunkt passieren kann.
Ja, natürlich.
Das stiftet auf böser Seite sowas von Verwirrung, wo dass da die falschen Hobbits mitgenommen wurden, nämlich die ohne Ring.
Ja.
Weil die auch
und
ausdrücklich.
Und für Frodo und Sam letztendlich gut, dass sie ungestört weiterkommen können und nicht mehr von Uruk-hais verfolgt werden. Ne?
Ja.
Ich finde, das ist im Film eigentlich auch ganz cool dargestellt, wo ja am Amon Hen Merry kapiert, als die Uruk-hai angreifen, okay, Frodo geht alleine weiter. Und wo dann Pippin quasi, also im Film jetzt initiiert, dass die Uruk-hai halt die beiden finden und opfert sich quasi so, oder opfert sich und Merry halt quasi so selber, dass halt Frodo verschwinden kann.
Mhm.
Weil der halt, und das muss man in dem Fall halt auch sagen, dann geschnallt hat. Die suchen die halb, gut, die Uruks rennen auch rum und findet die Halblinge.
Ist nicht so schwer zu verstehen,
aber,
dass sie nach den Halblingen suchen, das stimmt.
Aber trotzdem, das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das war sehr hilfreich.
Ja.
Die beiden sind dann ja verletzt oder angeschlagen und kriegen ja Medizin.
Mhm.
Also.
Ja.
Ein Trank.
Ein Trank.
Ist das jetzt gut für die beiden oder nicht?
Ein Trank, sie alle zu heilen,
ich
zum
habe
Kotzen zu bringen.
Ich habe schon mal Schnäpse getrunken, die bestimmt schlechter geschmeckt haben als das, was die da bekommen.
Das ist jetzt gruselig.
Aber nicht viele. Und ich glaube, dass das von den Orks so ein bisschen auch Verspottung ist. Natürlich, die dürfen die nicht umbringen, die dürfen denen nichts tun. Da hat Saruman sehr klare Befehle gegeben, Sauron auch. Also egal, welche Orks es jetzt sind, die werden denen nichts tun. Aber so ein bisschen quälen kann man sie ja trotzdem. Und wenn es nur ist, sie zu verspotten, weil man ihnen wahrscheinlich sogar auch noch aus in ihren Augen Kindern da irgendwie so Schnaps gibt. Das soll ja in unserer Welt auch
nicht
mal vorkommen. Dass
die Orks sind von Sauron mitgeschickt.
Ja, es ist ja so eine gemischte Gruppe, ne? Also es ist, sind Orks von, also die Uruks kommen ja größtenteils von Saruman, aber Sauron hat da ja auch welche mitgeschickt und deswegen streiten die sich ja dann später auch, wo es denn hingeht, ob die den Ring, beziehungsweise die Hobbits, jetzt zu Saruman bringen oder doch nach Mordor.
Genau, und dann wird ja auch kurzer Prozess gemacht. Also sind da meine Frage, meint ihr, Saruman hat da die Uruks dann schon damit beauftragt, jetzt mal so ein bisschen off-topic.
Ja, der wird denen ganz klar gesagt haben, wenn ihr die Hobbit habt, bringt die nach Isengard. Das
ja, nee,
die,
aber und tötet die Orks. Scheißegal, oder?
Und nee, das nicht, aber ich glaube, das ist dann einfach das ganz allgemeine Verständnis der Uruk-hai. Unser Herrscher ist Saruman, wir sind eh stärker als diese Ork-Maden, wir haben unsere klaren Befehle und sind auch disziplinierter als dieses Ork-Pack, was ja an den Hobbits auch noch rumschnibbeln möchte. Insofern war das naheliegend.
Also die Befehle von
da
Saruman
halt
werden
kalt.
Schon ganz klar sein, Prio 1 ist, die Hobbits kommen nach Isengard und wie wird dem auch egal sein, das wird den Uruks auch klar sein.
Ja,
und, wenn
und
dafür
den Uruk-hai ist es halt auch völlig egal, was die Orks sagen. Dann,
ja, ja.
Ne, also.
Ja.
Dann werden, also die Geschichte ist ja dann, ja, glaube ich, jedem bekannt, die schaffen es ja zu fliehen, treffen, sind ja dann eigentlich die Ersten, die auf Gandalf treffen.
Mhm. Zumindest in der Filmversion, in der Buchversion, glaube ich, verpassen die sich so ganz knapp. Und Gandalf bringt sie da, also die treffen auf die Ents im Endeffekt, ne?
Ja.
Das ist ja der Point, ja.
Genau, sie treffen auf die Ents. Und da sind sie ja ausschlaggebender Faktor. Irgendwie, dass die Ents in die Schlacht ziehen. Wie sehr ist Pippin daran beteiligt?
Also, erstmal, was ich ganz gerne noch erwähnen würde, auch während der Gefangenschaft durch die Uruk-hai macht Pippin das gut. Erstens, er kümmert sich um Merry, so gut es halt geht. Zweitens, er befreit sich von seinen Fesseln. Und drittens, hinterlässt dadurch ja das Malornblatt, dass die drei Jäger, in dem Fall Aragorn, der das dann findet, halt die Fährte weiter aufnehmen können und das als Zeichen auch sehen, okay, wir sind noch am Leben. Gut, und dann im Fangorn ist halt auch wieder der Unterschied Buch und Film. Im Film ist es ja so, dass Merry dann am Ende sagt, ja, bring uns lieber an Isengard direkt vorbei, weil da werden wir als Letztes erwartet.
Das hat Pippin sagt das, tatsächlich.
Habe ich Merry gesagt?
Ja,
nee, ich meinte Pippin, um den geht's ja auch. Im Film natürlich der geniale Schachzug, weil Saruman hat ja da alles abgeholzt und Baumbart hatte vorher ja gesagt, ja, ne, hier,
die ja
dieser Krieg
wissen,
ist nicht unser Ding.
Oder Ahn.
Ja, also die Hobbits scheinen das zu ahnen und bei den Ents, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Film-Ents.
Die haben gar nichts mitbekommen.
Das sind die Hüter dieses Waldes und ja. Der holzt da den halben Wald ab und dann und das bekommen die nicht mit.
Ja.
Also, Saruman macht seinen Job nicht gut, aber auch Baumar muss sich da vielleicht mal hinterfragen, wie das denn sein kann. Also
und im Buch ist es ja so, Baumbart lernt sowieso erstmal, was ist eigentlich ein Hobbit? Weil das hat er ja nicht im Repertoire gehabt, aber ansonsten, die Ents kommen schon selber darauf, dass damit Isengard halt was scheiße ist.
Ja, sie nehmen das halt eher so als Zeichen, es ist irgendwas falsch in der Welt und dann die Schlüsse ziehen sie da mehr selber, denke ich, ne? Das kann man schon sagen. Im Film sagen die Hobbits ja eigentlich ziemlich straight, da Saruman greift den an, so, und dann beraten die darüber, ob die das machen
wollen. In der Extended-Version ist es, glaube ich, Marys Rede da so, aber ihr seid Teil dieser Welt, so, und da gucken ihn alle etwas hölzern an.
Ja.
Ja, aber da ist ja schon eine Hilfe, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es im Film tatsächlich auch Pippin und nicht Merry, der diese, sag mal, List oder diesen Trick da aufbringt halt.
Deswegen, also bei allem Wahnsinn, den Pippin verbreitet, der hat auch seine genialen Momente.
Und dann kommt Pippin dann im Anschluss mit nach Gondor. Warum?
Ja, weil er halt neugieriger Trottel ist und in den Palantir geguckt hat, ne? was zu dem Zeitpunkt so eigentlich das Schlimmste ist, was der guten Seite passieren kann, dass nämlich irgendjemand Sauron sagt.
Vermeintlich.
Genau, dass irgendjemand Sauron sagt, ja, da ist ein Hobbit, aber das ist gar nicht der mit dem Ring. Und das ist ja auch das, was dann sofort befürchtet wird. Nur Sauron schnallt das halt nicht, beziehungsweise Pippin ist halt irgendwie. Also der Feind wusste am Ende alles, was Pippin wusste. Pippin wusste halt leider nichts. So, und dann, um halt dieses Trugbild aufrechtzuerhalten, weil Gandalf dann davon ausgeht, dass Sauron halt denkt, Pippin hat den Ring und dann halt danach schicken wird oder versuchen wird, das zu bekommen, bringt Gandalf Pippin nach Minas Tirith, was ja zu dem Zeitpunkt so ziemlich das Sicherste ist, wo du jemanden hinbringen kannst.
Ja, wobei, das ist auch ein bisschen, also da kann man jetzt, glaube ich, lange drüber diskutieren, über diesen einen Punkt. Also Punkt Nummer eins, es ist von ungemeinem Vorteil am Ende für die gute Seite, dass das einfach so schlüssig das Bild ist. So, Pippin hat sich in diesen Palantir verguckt, als der halt da vom, als der halt von Saruman quasi freigegeben wird.
Ja, Grima.
Und ne, Gandalf sagt das Ding direkt ein und behütet das und der sneakt sich das Ding ja und dann verrät er halt so, ja, ich bin Hobbit, sagt aber nichts über den Ring oder zu Frodo. So, das heißt, Sauron ist sowieso in dem, was er weiß, scheinbar erstmal bestärkt, weil dieses Gerücht um irgendeinen Halbling, der unterwegs ist und den Ring hat oder so, den gibt es halt schon irgendwie. Und dann ist es total schlüssig, aber auch ein bisschen böse, dass Gandalf halt mit ihm weg von Aragorn, den Rohirrim und den anderen Gefährten nach Minas Tirith halt der Menschenfestung quasi zieht. Auf der anderen Seite ist ihm halt auch völlig klar, das wird den Schlag eher provozieren, als Sauron das gegebenenfalls so gemacht hätte.
Das heißt, Gandalf opfert quasi Minas Tirith, wobei
Opfern nicht, aber benutzen.
Nee, aber er benutzt das schon als greif bitte die Menschen an und lass die Hobbits in Ruhe, die gerade in dein Land ziehen. Das ist ja im Film argumentiert er dann ja damit, okay, Sauron wird Minas Tirith sowieso angreifen, weil Aragorn, der potenzielle König, das wird er nicht riskieren, dann macht er lieber die Stadt platt. Im Buch ist es ja eher sogar noch, dass Aragorn dann auch noch in den Stein guckt und sagt, hey, hier bin ich, greif doch mal bitte Gondor an. Und Sauron das dann, also das sozusagen noch zusätzlich provoziert wird. Das heißt, das, was sie am Ende vor dem Schwarzen Tor machen, nämlich Sauron weiter ablenken, das fängt da schon auf jeden Fall an mit diesem, wir bringen Pippin nach Minas Tirith. Das wird Sauron auch mitbekommen haben, wenn Gandalf dahin reitet.
Ja, klar.
Das für heißt die Menschen aber, in Minas Tirith ist es natürlich jetzt nicht so gut.
Dann ist er in Gondor und was genau macht er in Gondor? Ist er da eine Hilfe oder nicht? Also er macht ja eine bestimmte Sache.
Das ist wieder so ambivalent. Also Pippin ist ja wirklich so ein ganz ambivalenter, ich kann jetzt nicht sagen Zwerg, weil die gibt's ja auch, aber Hobbit.
Ich habe gleich einen Hot-Take, der genau das Gegenteil sagt, aber rede ruhig weiter.
Nein, im Endeffekt, er soll ja laut Gandalf in Gondor in Minas Tirith erstmal die Füße stillhalten, aber die hält ja und vor allem sein Mundwerk, aber das gelingt halt nicht unbedingt und sehr schnell gerät er dann in den Dienst von Denethor, gehört dann der Stadtwache an, er steht vereidigt unter Gondors Fahne und freundet sich dann ja mit Beregond an und später mit seinem Sohn Bergil. Und muss dann halt muss dann halt Wachdienst mit.
Ja, und vor allem aber halt, weil er den Tor diesen Eid leistet. Ja, ja. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen muss, das ist mal wirklich ambivalent, weil es ist zum einen schon so ein bisschen...
Ist das jetzt das Hot-Take? Nee, oder?
Nein, nein, das kommt nicht.
Das ist ja sehr erwachsen irgendwie, ne?
Das ist eigentlich sehr erwachsen, das ist, glaube ich, sogar clever, weil du hast da diesen sehr verbitterten Typen, den du aber brauchst, das weiß Gandalf auch, du kannst...
Das ist ja nicht das Motiv von Pippin, sondern Pippins Motiv ist ja klar Buße.
Ja, aber das öffnet ihm irgendwie so ein bisschen den Weg zu Denethors Herz. Ne? Also der ist davon schon gerührt und das ist schon so, dass er dann sagt, ah, okay. Hm.
Ja. Ich glaube, dass bei Denethor auch so ein bisschen der Faktor ist, der bekommt ja mit, so hier, ne, mein erstgeborener Sohn, der einzig wahre, der andere ist scheiße, ne, hat sein Leben...
Hat der
einen Sohn? hat ja im Endeffekt diesen Hobbit gerettet. Da wird er sich ja irgendwie, also... Und alles, was Boromir gemacht hat, war total gut. Insofern auch dabei wird er sich irgendwas... Also klar, das steht so nicht da, aber das können wir eigentlich aus Denethor so ein bisschen rausschließen,
ja,
finde
und
ich.
Denethor ist ja auch...
Und er bewundert diesen Einsatz und diese Loyalität, quasi dieses Pflichtbewusstsein in...
Und der Buch Denethor ist auch kein Idiot, ne? Der Film Denethor, zu dem passt das nicht so sehr. Aber der weiß zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher, dass Frodo mit dem Ring nach... Das hält der Gandalf ja auch vor. Du bist ein Trottel, warum hast du die da hingeschickt? Das macht er, glaube ich, sogar auch im Film. Aber er weiß auch, das ist jetzt passiert. Da kann er nichts dran drehen. Das heißt, das Beste, was er da tun kann, ist eigentlich diese Täuschung mit... wie der Hobbit mit dem Ring ist gerade im Minas Tirith aufrechtzuerhalten. Und dann macht es natürlich weiterhin Sinn, dass du sagst, der ist jetzt in meiner Wache, direkt im Turm, in der Mitte... Und ist wichtig so. Dass
unerreichbar auch für Spione oder schwierig zu erreichen für Spione, weil du musst dann wirklich in den Kern.
Ja, und also das passt auch total zu Denethor, weil man natürlich jetzt sagen könnte, okay, der nimmt wahrscheinlich über den Palantir, hat er irgendeinen Kontakt zu Sauron, im Sinne von, dass er sieht, was Sauron tut. Aber er vertraut natürlich, wie Denethor ist, auf seine eigene Stärke und weiß, beziehungsweise auch nicht ganz zu Unrecht, dass Sauron nicht... das so mitbekommen wird, weil das kann er relativ noch steuern. Ne?
Das und er ist ja auch ein totaler Machtmensch aus und ist ganz klare Kiste, wenn dieser Hobbit an mich gebunden ist und nicht mehr an den Zauberer, der mir auf den Wecker geht, dann ist das mein Faustpfand, aus dem ich auch noch was rauskriegen möchte, was ja auch ein Motiv ist, Information. Ja.
Und es stellt sich sogar die Frage, jetzt mal, das ist Spekulation, ne? Aber vielleicht, er weiß wahrscheinlich auch, Pippin kriegt da nicht umsonst den Titel Fürst der Halblinge, dass Pippin halt auch kein unwichtiger Hobbit im Adelskastendenken ist und dann macht das natürlich auch einen gewissen, wenn man sagt, okay, die ganze gute Seite soll sich hinter Gondor vereinigen, macht das natürlich Sinn, wenn der Herrscher so des Auenlandes da sozusagen in der Turmwache dient.
Ja.
Ja, und was er dann nun mal macht, das Feuer entzünden, ne?
Genau, das ist ein Punkt. Das ist wieder so ein typisch Gandalf nutzt das richtige Werkzeug Ding, ne, weil da brauchst du halt mal irgendjemanden, der da hochklettern kann. Hobbits haben anscheinend keine Höhenangst.
Nee, aber sicher. Wasser ist übel.
Wasser ist übel, aber Höhe und Feuer, das ist alles kein Problem. Ne?
Ja, für ihn Feuer jetzt sowieso nicht.
Ja,
ne?
Für ihn genau. Vielleicht hat Gandalf ihm auch gesagt, da ist eine Rakete oben.
Ja. So, das heißt, er zündet, und damit wird er ja sehr wichtig, ne? Und auch in der Schlacht dann ja.
Ja.
Hinterher.
Ja, mit Beregons Rettung, das haben wir jetzt beleuchtet in der letzten Folge mit dem Scheiterhaufen. Ne? Auch da hat Pippi natürlich entscheidenden Anteil, weil er ja eigentlich die Person ist, die checkt hier, okay, das geht mal gerade richtig vor die Wand. Und dann er ist ja nicht der Faramir in dem Sinne rettet, aber er spricht halt die richtigen Leute an, die es dann tun. Mhm. Das heißt, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre das natürlich auch so nicht passiert.
Ja.
Und dann am Schwarzen Tor, was tut er da?
Ich würde vorher gerne noch aufzählen, er findet auf dem Schlachtfeld den verwundeten Merry und kümmert sich um den. Auch das ist wieder etwas sehr, sehr Gutes. Und dann, ja, in der Schlacht vom Schwarzen Tor kämpft er halt an der Seite der anderen, also in dem Fall im Film auch mit Merry, im Buch ohne Merry. Und geht einfach weiter mit in den Krieg und ist da halt in Anführungszeichen dann völlig erwachsen und bleibt bei seinen...
Er kämpft da ja tatsächlich auch in dem Sinne mit, dass er da halt einen Troll killt, was ja jetzt schon eine gewisse Leistung ist. So ein Troll ist schon recht groß, gerade für so einen Hobbit, den irgendwie zu erschlagen als 2,20 Meter
Zu dem Zeitpunkt schon 1,30 Meter.
Ist die Zahl, die ich, also 2,20 Meter ist nicht ganz richtig, ne? Also in Hobbit-Größen 2,20 Meter, aber trotzdem noch sehr kleiner Mensch, beziehungsweise Hobbit, ist schon in keine Lappalie. Das zeigt dann schon, dass er dann auch irgendwie anscheinend auch, was so das Kriegshandwerk ist, ein bisschen gelernt hat. Und das ist nämlich jetzt der eigentlich, nee, den sage ich gleich, wenn wir beim nächsten Punkt waren.
Ja, der nächste Punkt, also über das Schwarze Tor haben wir ja dann quasi gesprochen. Dann wäre der nächste Punkt Pippin und Merry. Was haben die so miteinander am Hut?
Ja, die sind schon ein Duo, also, ne? Das merkt die nicht
das
umsonst.
Ist die, ne? Von wem wir.
Ich glaube, 75% der Geschichte sind die ganze Zeit zusammen unterwegs. Die hängen dauernd aufeinander. Die sind auch, sagen wir mal, ziemlich beste Freunde. Ne? Keiner im Rollstuhl, aber trotzdem. Und die sind schon auch so eine Art Freundschaftsinbegriff, das kann man glaube ich schon sagen, auch zu Frodo, aber auch untereinander sind die auch im Buch natürlich sehr gegenseitig sich auch unterstützend und
die auch von Anfang an, im Gegensatz zu Legolas und Gimli, ja von Anfang an auch wirklich als Freunde da.
Ja, deren Beziehung entwickelt sich eher sogar ein bisschen anders. Legolas und Gimli wachsen ja eher zusammen und die, was heißt, die trennen sich.
Nee, aber die lernen ohne einander auszukommen, ja, was sie vorher ja irgendwie anscheinend nicht so gut.
Ja.
Konnten, oder was sie auch eigentlich nicht wollten, aber also
ohne. Was sie auch nicht mussten.
Was sie auch nicht mussten. Ist das so ein bisschen so das Erwachsenwerden von beiden? Also da so.
Ja, zumindest für den jüngeren Pippin vielleicht.
Ich würde auch sagen, für Pippin auf jeden Fall. Bei Merry, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, wie viel älter Merry ist, aber Merry merkst du durch die gesamte Geschichte im Buch, auch im Film, der ist erwachsen, der durchschaut die Dinge, der weiß, worum es geht, der weiß, was er sich erlauben kann und was nicht. Da, wo
Merry ist 8 Jahre älter.
Da, wo Pippin halt eher unbedarft ist oder neugierig oder sich nichts bei denkt.
Also ungefähr
Beispiel,
so viel älter wie Steffen als Thorsten.
Oder bei einer anderen
andere Dimension.
Wie so ein Stein in den Brunnen zu werden, das macht Merry alles nicht. Oder auch in den Palantir gucken, macht der auch nicht, weil er genau weiß, nee, da.
Merry ist auch immer eher der Vorbereitete, ne?
Das heißt aber, Pippin ist auch nicht eher, ist nicht nur so Merrys kleiner Bruder, ne? Weil der rettet dem ja auch durchaus mal das Leben oder bestimmt ja auch mal, wo es lang geht.
Am Anfang ist es mehr so, dass Merry sich noch so ein bisschen um Pippin mitkümmert und am Ende kümmert sich teilweise halt Pippin, merkt halt so manchmal, okay, jetzt muss ich mich um Merry kümmern und dann teilweise, ich muss mich um andere kümmern.
Gerade in Minas Tirith kommt das ja dann total.
Genau, raus, und wird einfach so rapide erwachsen, verantwortungsbewusst, ihm gehen teilweise die Augen auf, oh, das ist wichtig, das ist wichtig und also da macht er schon eine ziemlich krasse Entwicklung durch.
Ist dann ja auch irgendwie reflektiert, er muss ja auch für seine Fehler dann immer wieder büßen, ne? Also Gandalf lässt ihn dann ja auch, nimmt ihn dann ja mit und so, ne? Wächst Pippin im Laufe der Geschichte so, das heißt, er wächst da richtig, aber
also
wachsen nicht, ne?
Also er wächst körperlich, ja natürlich, er trinkt den Endtrank und wird dadurch zum größten Hobbit, den es lange gab, ich glaube sogar größer als
Bandobras.
Ja, genau. Ich glaube auch ein Tick größer als Merry sogar, auch wenn der Film Merry sicherlich da eine andere Meinung zu hat. Aber klar, wächst er total. Und das ist jetzt der Hot-Take, den ich eigentlich eben sagen wollte. Wir sprechen immer viel über diesen Haupthelden des Herrn der Ringe und dann kommt irgendwann immer die These, ja, ist es vielleicht Sam. Wenn man es nach klassischen Heldenmotiven, wer wächst am meisten, wer opfert vielleicht am meisten und wer wird am Ende auch der prächtigste oder der im wirklich mittelalterlichen Heldenhafteste, sieht man gerade mit dem, was dann ja am Ende der Geschichte noch passiert, mit der Befreiung des Auenlands, mit der ganzen Saruman-Geschichte und so, könnte man auch Pippin nehmen als
der heranwachsende Mann, ne?
Ja, so genau, das ist der Klassiker, den es ja irgendwie 200.000 Versionen gibt. Wenn man das unter dem Aspekt behandelt, ist man vielleicht bei Pippin als Haupthelden des Herrn der Ringe.
Ich finde das gar nicht so hot, das Take.
Interessante Herangehensweise durchaus. Hatte Elrond denn recht? Hätte Pippin zu Hause bleiben sollen? Nee, oder?
Da wir ja die gesamte Geschichte kennen, würde ich sagen, nee, Elrond hat halt absolut Unrecht gehabt damit. Der hat halt die Befürchtung, dass das gesamte Ding einfach zu groß ist.
Ja.
Aber es bezieht sich nicht nur auf Pippin, glaube ich, sondern auch auf Merry.
Er hat halt vielleicht auch so ein bisschen mehr Sorge um die Hobbits, als es anscheinend Gandalf hat. So, ne, Gandalf vertraut denen da vielleicht mehr, aber ist auch bereit, mehr Risiko einzugehen.
Ja, aber da muss man halt so ein bisschen Elronds Motiv, also Elrond vertraut ja auch den Menschen nicht, was er Gandalf zumindest in Stücken tut.
Ja.
Insofern, ich denke, klar, aus Elronds Sicht, du bist da irgendwie ein x-tausend Jahre alter Supervisor Elb mit einem legendären Bruder und mit einem noch legendäreren Vater.
Ja, wobei auch da muss ich sagen, also Elrond sagt ja nicht nur, nimmt nicht Pippi mit, sondern nimmt doch zum Beispiel hier Glorfindel oder wen auch immer, irgendwie noch seinem Gefolge mit, der da vielleicht noch helfen kann. Und dafür, dass diese ganze wir zerstören den Ring heimlich Geschichte ja irgendwie auch sein Plan ist, vertraut er seinem eigenen Plan mit. Wir machen das heimlich, wir machen das eben nicht, indem wir uns da irgendwie den Weg frei hacken und so weiter. Schon ein bisschen erstaunlich wenig.
Sondern weiß ich nicht.
Da ist Gandalf irgendwie ein bisschen weitsichtiger und erkennt, ja, okay, wenn wir alles auf eine Karte setzen, dann machen wir das aber auch mal wirklich und müssen wir uns auch irgendwie mal was trauen.
Ich glaube, bei Elrond ist da wirklich eher der Punkt so, was sollen die beiden Hobbits, die keine Ahnung von, also aus seiner Sicht keine Ahnung von gar nichts haben mit und dass dann halt lieber noch jemand aus seinem Gefolge mitgeschenkt wird, der halt weiß, warum es geht, der halt auch ein gewisses Wissen und im Zweifelsfall eine gewisse, wenn es sein muss, eine gewisse Kampfkraft.
Genau, das war ja Pippins Vorteil, dass er das nicht wusste, ne?
Und
gerade als er den Palantir
natürlich hat. Und Strahlkraft als Ablenkung möglicherweise auch mitnimmt, ne? Wenn dann irgendwo hinter, in Anführungszeichen, feindlichen Linien irgendwie so ein Glorfindel auftaucht, da wird Sauron schon einen gewissen Prozentteil seines Auges irgendwie drauf.
Ja, aber genau
richten.
Das wollen sie ja verhindern eigentlich, ne? Dass er das
tut. Ja, deswegen.
Tut.
Aber wenn das passiert, könntest du zum Beispiel so einen Glorfindel auch wunderbar als Ablenkung irgendwo hinschicken.
Gut, das kannst du aber auch machen, ohne die mit der Gemeinschaft mitzuschicken. Der hätte auch so nach Gondor reiten können und so, also wäre sogar dann in dem Sinne noch konsequent gewesen. Ich glaube, was da ja immer mal auch kommt, der Punkt ist auch vielleicht nicht ganz falsch. Die Hobbits sind ja auch so ein bisschen, man sieht das an Sam, ja, was heißt Ersatzringträger. Aber natürlich, die haben nun mal anscheinend eine gewisse Widerstandsfähigkeit da.
Ist Pippin dann als Ersatzringträger wirklich gedacht?
Das ist jetzt eine Unterstellung Gandalf gegenüber natürlich, ne? Aber es sind halt vier Hobbits. Es sind nicht vier Zwerge, es sind auch nicht vier Menschenkönige, es sind vier Hobbits, weil das nun mal der wichtigste Task ist. Und sag mal, wenn zwei was passiert, hast
wenn du... Wenn die sich das zu viert geteilt hätten, meint ihr, Frodo wäre mit weniger PTBS da rausgekommen?
Boah,
ich glaube, das hätte Hauen und Strichen gegeben, ehrlich
gesagt.
Ich glaube
auch,
spätestens am Karadras oder so.
Das wäre zu viert nicht gut gegangen, weil wie willst du das aufteilen, ohne dass es ausartet? Ich glaube, das ist der ganz große Punkt dabei. Wenn von vornherein klar ist, ist einer, der den Ring trägt, dann weiß derjenige, der den Ring trägt, ist halt meiner, ne?
Ja, und du hast den aber dann halt so der Sucht schon überlassen, aber die anderen haben die halt noch nicht.
Genau, und die brauchst du dann halt auch nicht irgendwie anfixen, damit es halt, ich weiß nicht, also wenn du irgendwie, mal angenommen, du stellst einen Pott, keine Ahnung, Heroin hin oder so und sagst einem, pass auf, oder sagst halt vier Leuten oder neun Leuten so, ja, wir gehen jetzt mal nach da und dahin 300, 400 Kilometer wandern einfach. Aber und der Pott muss am Ende leer sein. So. Und dann
ist
das
eine ganz komische Version von so einem Kastenlauf, die du hier vorschlägst.
und einer sagt dann halt, okay, ich nehme den Scheiß und mach den Shit halt für die Gruppe. Keine Ahnung, wenn du dann am Karadras bist und irgendwie vier Leute sind angefixt, dann ist erstens die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch die anderen fünf auch noch was wollen und dass man sich am Ende dann die Köpfe umschlägt und dass du dann spätestens in Moria kommt der Balrog und ist enttäuscht, dass für ihn nicht auch noch ein Schuss da ist. Mhm. Also ich glaube, das wäre nicht gut.
Der Tim hat es eben angesprochen, die Befreiung des Auenlandes, Pippins Einfluss da. Du hast das gerade eben schon mal so kurz erwähnt.
Ja, saugroß, muss man sagen. Ne? Eigentlich sind Merry und Pippin die entscheidenden Leute da. Frodo und Sam spielen eigentlich keine Rolle. Also Sam so ein bisschen noch. Frodo läuft nur durch die Gegend und sagt, ja, er schlagt nicht alles, was ihr seht. So, also da sind die schon die klassischen Ritter, die zurückkehren und ihr Land befreien. Das kann man schon so sagen. Und natürlich ist da Pippins Einfluss auch nochmal größer, weil er halt nun mal aus der Tuck-Familie kommt und damit auch für die Hobbits ein gewisser Autoritätsperson ist. Ich glaube, das kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, die wie das mit der Befreiung, das machen wir gleich mal eine extra Folge zu, aber auch da, das ist sozusagen Pippins Höhepunkt als Held, würde ich sagen. Das ist so, er kehrt zurück und erobert sein Land in dem Sinne.
Im Endeffekt, man kann es, also jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, der Schlenk, aber vielleicht kann man es auch bei ihm so ein bisschen als Erfüllung seines Schicksals sehen. Du hast ja einige, die ihr Schicksal quasi, also Aragorn, der halt den Thron der Menschen besteigt, und Pippin, die ja letzten Endes dann zurückkommt als, in Anführungszeichen, so, also zumindest Gefährte des Menschenkönigs, des Hochkönigs, als Sohn des Tains,
ja,
also sowieso
Vertreter,
als
sozusagen.
Vertreter, und er kommt ins Auenland und befreit das halt als zukünftiger Tain. Also da ist schon so ein bisschen der Kreis, der sich schließt, wie ich finde.
Ja, also das, was der Tim auch eben angesprochen hatte, dieses so, alles klar, der macht die größte Entwicklung durch und der ist jetzt doch der Held, der irgendwie am meisten...
Ja, er macht eine enorme Entwicklung.
Was, Pippin wird dann Tain? Was macht er sonst noch so nach dem Ringkrieg?
Ja, er macht so ein klassisches Hobbits-Adel, ich lasse mich nieder, ich gründe eine Familie, Zeug und so weiter. Ist dann erstmal halt sein für eine gewisse Zeit und irgendwann später dann, als er alt ist, kehrt er nochmal nach Gondor zurück und verbringt da dann quasi seinen Lebensabend.
Die wollen doch irgendwie alle nicht alt werden, also gibt's irgendwie im Auenland, gibt's da keine guten Altersheime oder warum wollen die alle nicht da alt werden?
Ich kann mir vorstellen, dass das ein ähnliches...
Ich würde ja eher, wenn ich ganz alt bin, dann ins Auenland dann wieder gehen. Also wäre so meine Überlegung jetzt.
Ich glaube, das kann man in dem Fall so ein bisschen aus der Perspektive Bilbos betrachten. Als Hobbit lebst du halt im Auenland, kennst nicht so viel großartig anderes. Du bist vielleicht ein bisschen abenteuerlustiger und kommst mal bis nach Bre und irgendwie ein Stück in den alten Wald rein und vielleicht so ein ganz bisschen durchs Umland, aber das ist es dann auch. Wenn du dann aber mal die große, weite Welt gesehen hast und auch Verbindungen in diese große, weite Welt hast, wie du es halt bei Bilbo mit den Zwergen und den Elben zum Beispiel hattest. Du hast es bei Pippin und Merry, hast du es ja unter anderem nach Rohan und nach Gondor. Dann ist es für mich eigentlich total plausibel, dass du nach einer gewissen Zeit...
Zu den Ents ja gegebenenfalls auch, also Isengard, ne? So.
Das wäre eigentlich total interessant. Sind die nochmal im Fangorn gewesen und haben mit Baumbart Entwasser getrunken oder... Ja, der Sache müssen wir auf die Schliche kommen. Nee, aber dass du dann am Ende sagst, so, ja, Frodo ist halt in die unsterblichen Lande gezogen. Ich habe jetzt hier quasi meine Pflicht und mein Leben im Auenland gelebt. Und jetzt möchte ich aber, bevor es dann bei dem einen oder anderen zu Ende geht, oder bevor es bei mir auch zu Ende geht, nochmal diese wichtigen Stätten aufsuchen und die Leute, die ich da vor x Jahrzehnten halt kennengelernt habe und mit denen ich halt Großes vollbracht habe und was ja auch zusammenschweißt.
Ja, ich mir.
Und Bilbo hat am Ende ja auch dieses Fernweh nochmal gehabt.
Ja, okay.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, weil
was
eigentlich.
Pippin wahrscheinlich auch dann entwickelt hat, ne?
Ja,
also
genau.
Im Gegensatz zu Frodo zum Beispiel.
Das scheinen dann die Hobbits, wenn sie älter werden, irgendwie.
Wie gesagt,
haben,
die das Auenland verlassen haben, ja.
Das verlassen haben, ne? Ja, eine Frage, die wir mehr oder weniger vielleicht schon so beantwortet haben: Ist Pippin der eigentliche Schlüssel zum Erfolg des Guten?
Auf die eine oder andere Art und Weise ja. Ich würde sagen, am Anfang so ein bisschen durch Zufall, weil Dinge, die durch ihn ausgelöst werden, halt auf der einen Seite nicht immer zum Guten, aber am Ende halt zum Guten beitragen. Zum Beispiel, also ich kann mir durchaus vorstellen, wie Tim das schon gesagt hat, dass in Moria die Orks und gegebenenfalls der Balrog die schon irgendwann irgendwie gefunden hätten. Dass es dann da passiert, wie es passiert, und wir halt nur die Version haben und nicht wissen, wie wäre es anders gegebenenfalls passiert. Wie viel hätte Gandalf noch machen können? Wie viel hätte in Heimlichkeit in Moria passieren können? Es ist halt, Gandalf kämpft gegen den Balrog. Gandalf fällt gegen den Balrog. Gandalf tötet aber den Balrog, der durchaus eine Bedrohung darstellt für diese Welt. Gerade wenn der irgendwie spitz kriegt oder Sauron irgendwie spitz kriegt, okay, der ist in Anführungszeichen aktiviert. Und dadurch, dass Gandalf halt, ich sage mal, im irdischen Sinne stirbt und dann als Gandalf der Weiße zurückgesandt wird oder als Saruman 2.0, wie er eigentlich sein sollte, könnte man schon sagen, das geht auf Pippins Kappe am Ende. Und das ist halt,
ja,
das ist halt enorm.
Ja, dadurch, dass er halt eben der Zufall auch in Person ist, ne, und man nicht damit rechnet. Aber er macht es jetzt nicht so, es ist nicht so, dass es bewusst passiert, ne. Das heißt, er ist so auch so mehr oder weniger so Held wie der Willen, ne.
Mhm.
Weil er hat gar nicht so diesen Anspruch,
ja, genau,
der Held zu sein, ne. Ja, noch so ein paar Kleinigkeiten, bevor wir zu unserem letzten Punkt kommen, wenn ihr dann noch irgendwie was habt. Eine Frage, könnte ich bitte etwas Schinken haben? Wer kennt's?
Ja, bringe dir etwas Schinken.
Wer möchte von euch das erklären?
Ich würde sagen...
Ein bekanntes Computerspiel? Oder wir überlassen einfach diesen Satz den... Ja, ist mal ein Zocker so richtig unter euch. Wir sind gespannt, ob das irgendwer von euch zuordnen kann.
Ja.
ansonsten, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich zum Schluss kommen. Mhm. Gandalf und Pippin, ein Zauberer kommt nie zu spät. Boah, das Verhältnis. Speziell, oder?
Es gibt dieses schöne Meme, da hast du irgendwie den Balrog irgendwie als Durins Fluch, noch irgendwen als irgendeinen anderen Fluch und dann hast du da halt Pippin als Gandalfs Fluch. Und das ist ja, also im Film wird das ja wunderbar ausge...
Ich denke, jetzt müssen wir den Satz einmal bringen. Also diese Folge darf nicht vergehen, ohne dass es einer gesagt hat.
Närrischer Tuck.
Ja, also ja, das Verhältnis, ist das... ambivalent, wie du eben schon sagtest.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Narren Gandalf an Pippin gefressen hat, weil es ist ja nicht so, als würde sich jeder aus der Gemeinschaft überall besonders klug verhalten und es ist auch nicht so, als würde sich Merry bei manchen Sachen wirklich nur dumm verhalten. Und das ist ja, also gerade im Film haben wir ja die, also wird er ja auch ein bisschen nochmal ein bisschen döver dargestellt, als er eigentlich ist, so dieses, okay, neuen Gefährten, man braucht Leute mit Sachverstand für diese Geschichte, und wo soll's hingehen? Und dann vor den Toren von Moria, wo Gandalf halt nicht auf die Losung kommt und das Rätsel nicht knackt und Pippin halt auch irgendwie was sagt und er dann meint, ja, ich schlag mit deinem Topf, vielleicht soll ich mit deinem Kopf die Tür da einschlagen oder so. Dann, das
ist schon ein bisschen drastisch so, dann, ne? Er hat ja nur gefragt.
Dann mit dem Brunnen auch dieses, ja, wirf dich beim nächsten Mal selbst hinein, das ist für dich und deine Dummheit los. Und Gandalf geht vielleicht mit seinem Leuchtstab durch Moria, die Tür ist eh eingebrochen durch den Wächter im Wasser, Gimli rennt schreiend in diese Kammer rein, nein, nein, brüll, brüll, klacker, klacker. Also da könnte man auch, also ja, er ruft ihm im Film hinterher, Gimli, so nach dem Motto, renn da nicht einfach rein, aber der rennt da halt rein, dann heult er da am Grab seines Vetters, was ja verständlich ist, also um Gottes Willen. Aber er hätte auch sagen können so, ja, reiß dich zusammen, Gimli, ja, ne, wir müssen hier unbemerkt bleiben.
Vielleicht sieht Gandalf einfach am meisten Potenzial auch noch in Pippin und ist dann natürlich immer enttäuscht, wenn da Sachen nicht passieren. Vielleicht hat er die anderen schon mehr abgeschrieben, so, vielleicht kommt daher oft.
Ja, oder so den gewissen erzieherischen Charakter.
Ja,
hat er
genau,
noch,
das ist
ne?
ja
so.
Das im Endeffekt, ja.
Also, ja, dass er sich da doch am meisten noch für verantwortlich fühlt, weil der halt eben noch nicht volljährig ist, weil der...
Gandalf hat bestimmt den Mutti-Zettel unterschrieben.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite, also die Sachen, die Pippin halt dann passieren, ob das hier halt die Geschichte mit dem Brunnen im Moria ist oder ob das halt nachher auch das in dem Palantir gucken, das sind halt auch Sachen, ne?
Ja.
Die sind halt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen schwergewichtiger, insofern. Ja. Aber trotzdem, so diese Grundaggressivität, ja, die Gandalf da hat, die ist schon, also die ist bei den anderen nicht so vorhanden.
Ja. Das ist schon wahr.
Bevor wir in, also ich denke, das war es zu Pippin, auf jeden Fall.
Oder? Wir werden
interessanter Charakter.
1000 Nachrichten bekommen, die werden wir bei der Merry-Folge dann noch...
Genau, und ich denke, wir werden die Merry-Folge dann jetzt in kurzer Zeit...
In zwei Jahren ungefähr dann.
Ich denke, wir stehen immer zu unserem Wort.
In kurze Zeit wirklich, in Herr der Ringe Zeitrechnung.
Was sagt der Hexenkönig eigentlich? Das, na ja, egal.
nee, aber genau, Merry müssen wir auf jeden Fall noch beleuchten, aber wenn ihr jetzt nichts zu Pippin habt, auf jeden Fall sehr interessanter Charakter. Mir sind einige neue Dinge, also das mit dem Held, der am meisten wächst, finde ich dann doch sehr interessant. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr dazu oder uns mitteilen, wie auch immer, ruft uns an, was ihr davon haltet. Klingelt bei uns, Podcast-Folgen.
Schreiben euch Staffords Nummer in die Shownotes und dann wird er eure Antwort.
Herzlich willkommen bei Stör die Ringe.
Ach, ein Klassiker, ja.
Ja. nee, aber nochmal was anderes. Bevor wir in diesen Werbeblock kommen, wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Wir haben eine Mail bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Also fand ich total interessant und faszinierend. Vom lieben Arne. Richtig? Richtig, ne?
Oh ja, warte, ich muss nicht so lange, ich muss erstmal wieder runter. Ja, es war der Arne. Ja.
Arne, ja. Boah, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die veröffentlichen dürfen oder ja, oder das zeigen dürfen. Auf jeden Fall, der hat sich total viel Mühe gegeben, uns zu schreiben, und das fand ich total schön. Der war, hat auf jeden Fall einen Sticker von uns entdeckt in Köln. Das, er war mit einem Bruder, mit seinem Bruder bei einem Konzert in Köln. Das heißt, ich deute jetzt mal daraus, dass er nicht aus Köln kommt. Jetzt wäre es natürlich interessant, wo er herkommt. Und hat da einen Sticker von uns entdeckt und in einem Konzertraum. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo Fans von uns Sticker von uns verteilt haben. Arne, war das in der Essigfabrik? Unsere Fans gehen, glaube ich, oft in die Essigfabrik in Köln. Also da sind diverse Konzerte. Dafür wollten wir uns, also, und der war voll des Lobes, ne? Also auch ja. Kritik, aber auch voll des Lobes. Und davon dafür wollten wir uns einfach mal bedanken, weil das ist total cool, wenn da ja fremde Leute einem irgendwie.
Ja, vor allem fand ich so, das war so eine Mail, die liest man und man denkt so, na, oh ja, wir machen das ja dann jetzt schon, glaube ich, wie lange jetzt? 3 Jahre?
3,5.
3,5 Jahre, ja.
Dieses Jahr ist das 4. Jahr dann.
Irgendwie. Und da sind so viele Rekurrenzen auf Sachen, die ich schon wieder fast vergessen hatte. Da würde ich sagen, ja, wir haben den Steffen zum Beispiel lange nicht Jerusalem genannt.
Zumindest das ändern wir.
Ja, ja, das ist tatsächlich, aber der Steffen existiert noch und Steffen besorgt auch häufig noch das Bier. Tim, hast du eigentlich schon geantwortet per Mail? Oder?
Nee, das machen wir jetzt gerade.
Also Arne, du wirst unsere Mail...
Wobei, er hat ja geschrieben, erst bei Narrenparade Teil 2, also es dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, du wirst unsere Mail wahrscheinlich schon erhalten haben. Und wirst wahrscheinlich dann jetzt in diese Folge hineinhören.
Möglicherweise hörst du uns inzwischen auch nicht mehr.
Genau, vielleicht haben wir dich ja jetzt vergrault durch diese Danksagung. Aber vielen Dank. Ich finde das immer total cool, wenn irgendwie wildfremde Leute, also oder noch wildfremde Leute, keine Ahnung, vielleicht trifft man sich ja mal irgendwann, uns da schreiben und uns also so gefühlt irgendwie so gut kennen, besser als wir selber. Also ich wusste ja gerade am Anfang dieser Folge noch nicht mal, ob wir eine Folge über wen gedreht haben? Was, Mary?
Mary.
Nee, kleiner Scherz am Rande. Naja, das vielen Dank dafür. Das motiviert irgendwie weiterzumachen.
Grundsätzlich an der Stelle vielleicht auch nochmal generell der Dank. Also wir kriegen nicht nur hin und wieder dann mal eine Mail, sondern ja teilweise auch in den Kommentarsektionen nette Anregungen, Kommentare, Input und
Und ja auch Geld von manchen Leuten.
Und also wir freuen uns über alles, was wir da bekommen, und das haben wir jetzt einfach nochmal hier gebracht, weil es einfach eine sehr, sehr lange, ausführliche Mail war und weil einfach dieses Zustandekommen.
Ja.
Ich habe auf einem Konzert einen Sticker gesehen.
Fanden wir total faszinierend.
Und obwohl ich da eigentlich wegen des Konzerts war,
ja,
fand ich den so cool, und danach habe ich es mir angehört.
Und ich war schon besoffen. Also ich habe es besoffen noch registriert oder habe ein paar Bierchen intus gehabt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du besoffen warst, aber ich kenne mich, wenn ich da auf Toilette bin und da unsere Sticker suche. Ja, aber
Das ist halt schon irgendwie eine ziemlich, ziemlich coole Story. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Alter, wie geil ist das? Wir sitzen hier, weil wir Lust und Laune haben, unterhalten uns über interessante Themen. Und erstmal, ich finde es nach wie vor faszinierend, dass es da doch einige von euch gibt, die uns lange und gerne hören. Aber dass wirklich einfach irgendwo ein Sticker von uns klebt und jemand sagt sich, ey, das höre ich mir mal an. Alter, wie
wild,
völlig surreal. Finde ich cool.
Ja, dito. Genau, an dieser Stelle einfach, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Und ja, du wirst die Mail gelesen haben. Ich weiß nicht, was der Tim dir da schreibt, aber wir werden das gleich nochmal bequatschen.
Hör dir die Folge an.
Hör dir die Folge an.
Wir werden das abgesegnet haben.
Kommst du in Tolkien-Tagen und whatever. Gut. Habt ihr noch was?
Ja, von meiner Seite würde ich euch ans Herz legen, sofern ihr das noch nicht getan habt, lest die Bücher, hört die Hörbücher, Hörspiel, schaut die Filme, im Optimalfall in der Extended Version, sehr zu empfehlen. Schaut mal in die Amazon-Serie rein, da kommt ja dieses Jahr auch wohl die nächste Staffel raus, damit werden wir uns auch beschäftigen.
Ich deute mal, der Arne wird es nicht getan haben, weil der hat sich unsere Hörspielfolgen dazu nicht unsere Podcast-Folgen dazu nicht angehört.
Was nicht ist, kann ja noch werden. ja, hört natürlich gerne weiter uns, also Hör die Ringe, einen unerwarteten Podcast. Wir sind immer dankbar, wenn wir euch begeistern können, wenn wir euch mitnehmen können, und wir sind auch immer dankbar für euer Feedback.
Tim, hast du noch was?
Nein.
Dann würde ich sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Also sehr gerne. Wir freuen uns, wenn es wieder heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Bis dann. Tschüss.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked sie auf Instagram, folgt ihnen auf Spotify oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen sie sich immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. Dadurch können sie ihre Technik weiter aufrüsten, wie zum Beispiel neue Mikrofone kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
Ich find das auch total, also jetzt mal ohne Mist, dass irgendjemand sich den Sticker anguckt, sich das merkt oder abfotografiert und sagt, ich höre da rein und dass das einfach so reinkickt und dass er dann noch sagt, ich schreibe so eine Mail, ist
ja, ja, aber ich glaube, sowas gibt es halt häufiger, als man denkt. Also gerade bei Ringen und den Ohren und so, das ist, unser Logo ist schon sehr.
Man muss mal den Rico mal loben, ja.
Ja, das ist schon überragend so, geworden.
Also lieber Arne, vielen Dank für deine Mail. Wir haben sie gelesen, wir haben uns sehr gefreut.
Ach so, ist das jetzt schon Teil?
Ich weiß noch nicht, wie wir das.
Ich weiß nicht, ich würde das irgendwie etwas förmlicher und verständlicher.
Okay, ja, dann machen wir das so.
Ja, okay. Vielleicht am Ende oder so in die Outtakes. Mhm. Naja, gut, nichtsdestotrotz, wollen wir weitermachen?
Yes.
Ja.
Es ist reiner Zufall, was in den Outtakes landet und was nicht.
Ich schneide einfach immer irgendwas aus der Folge raus und.
Nein, nein.
Okay.
Närrischer Dein des Schinkens. Und am Ende habe ich hier noch einen kleinen Funfact für euch. Der Schauspieler von Pippin, Billy Boyd, ist anders als es natürlich in der Vorlage ist, wo Pippin mit Abstand der jüngste Hobbit ist. Mit Abstand der älteste der vier Hobbit-Schauspieler. Eine Hör-die-Ringe-Produktion 2024.